Ja, mit euren bedrohlichen Maschinen. Das sind diese, wo man 50.000 Vorlesungen auf einem Fingernagel aufnehmen kann. Ne? Ja. Ja. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ja, Hare Krishna, weil wir in so einem kleinen, fast familiären Rahmen sind, möchte ich auch etwas heute sagen, was ja, so ein bisschen aus dieser Gegend in mir selber kommt, nämlich diesen familiären Bereich oder diesen persönlichen Bereich. Ich hoffe, dass ich dadurch euch auch persönlich erreichen kann. Ich denke, wenn wir so zusammenkommen und um einen spirituellen Nachmittag zu begehen oder zu feiern, ist es sehr wichtig, dass wir versuchen, in diesem Nachmittag oder in dieser Gemeinschaft, in dem kleinen Kreis, in dem wir uns treffen, Inspiration zu schaffen oder Inspiration zu gebären. Inspiration, die uns auch über diesen Dienstagnachmittag, wo wir in Berlin von allen Großstädten Deutschlands uns treffen, begleiten kann und tragen kann. Also, und ich denke, dass diese Inspiration auf zweierlei Weise geboren werden könnte. Ich könnte euch, wie wir es jetzt in Goloka Dham gemacht haben, sehr viel über Chaitanya Mahaprabhu erzählen und seine göttlichen Spiele, und ihr würdet bestimmt dadurch sehr begeistert werden. Ich könnte euch aber auch etwas Persönliches erzählen, was, sagen wir mal, sich in meinem eigenen spirituellen Leben zugetragen hat. Und vielleicht kann ich euch so auch begeistern. Von diesen beiden Möglichkeiten, euch also etwas zu erzählen aus den Schriften oder etwas aus dem persönlichen Erleben, hatte ich eigentlich das erste vorgezogen, aber ich habe mich entschlossen, das zweite zu wählen, also euch etwas Persönliches zu sagen. Es war ungefähr vor einem, vor zwei Jahren, wo ich einen alten Text las, der mich, glaube ich, nachhaltig verändert hat. In dem Text ist eine Erläuterung zu einem Vers im 10. Kanto, spricht Vishwanath Chakravarti davon, dass jeder von uns eigentlich zwei Körper hat. Nicht einen, sondern zwei. Einen spirituellen und einen materiellen Körper. Diese beiden Körper sind parallel zueinander da. Fast so wie unser physischer Körper und sein Schatten, die miteinander verbunden sind, diese beiden. Den Schattenkörper und den physischen Körper. Nun, Vishwanath Chakravarti Thakur sagte, solange wir als unsere Sinnesobjekte materielle Dinge haben, wird unser materieller Körper stark werden. Wenn ich aber Krishna und Krishnas Aktivitäten zu den Objekten meiner Sinnen mache, dann wird eben mein spiritueller Körper genährt werden. Ich möchte euch das gerne ein bisschen versuchen zu erläutern. Dieser Text sagt aus, wir sind zwei geteilte Wesen, oder wir sind zweidimensionale Wesen, ist eigentlich viel schöner. Spirituelle Seelen in einem materiellen Körper. Und es liegt an uns zu entscheiden, welche dieser beiden Seiten wir nähren oder stärken wollen. Wollen wir unsere materielle Seite stärken, also werden wir uns mit materieller Literatur beschäftigen oder auch Fernsehen und einfach materiellem Leben, will ich mal dazu sagen. Wollen wir unsere spirituelle Seite stärken, so ist es wichtig, dass wir spirituelle Nahrung uns geben, auf dass unsere spirituelle Seite stark und kräftig werden kann. Ich glaube, du machst gerade, du machst doch immer Dauerlaufen, glaube ich. Habe ich auch mal lange gemacht. Wenn man Dauer läuft, dann kann man davon ausgehen, dass nach einer gewissen Zeit diese Beinmuskeln ein bisschen gekräftigt werden. Wenn man etwas anderes tun würde, sagen wir mal, auf die Atmung achten würde und würden, ich glaube, da muss man auch auf die Atmung achten, aber eine andere Sportart wählen würde, würde man etwas anderes stärken. Wenn man zum Beispiel Schach spielen wählt, dann würde man ganz andere Teile seiner Persönlichkeit stärken. Diese kombinierende Intelligenz, diese strategische, die also den anderen einwickelt und dann besiegt. Nicht? So ist es auch in unserer Lebenswahl oder in unserer Lebensentscheidung. Wir werden immer das bekommen als Ergebnis, in unserem Leben, was wir gerade stärken, womit wir uns gerade beschäftigen, womit wir, wie soll ich mich ausdrücken, was unsere Sinneseindrücke sind. Ich habe sehr oft, spreche ich mit Devotees Krishnas, die auf einem Festival waren, zum Beispiel in Goloka Dham. Haben wir jetzt eine Serie von sehr schönen Festivals gehabt, wo wir ja hauptsächlich gechantet haben, hauptsächlich aus den Heiligen Schriften gelesen haben, morgens die Deities gesehen haben, wie der Vorhang aufging und das tolle, dieser spirituelle Evergreen ging, Govinda, Madhupuja. Und dann kommen die nach so einer Erfahrung nach Köln zurück und studieren und nach einer Woche rufen sie dann an, oh, Sachinanda Swami, ich fühle mich so anders. Ich fühle mich so schwierig und so zerrissen und all das. Was ist denn gerade los mit mir? Ich gesagt, ja, hast du nicht deine Freunde mal gefragt? Hast du überhaupt keine Idee, was mit dir los sein könnte? Und sie sagen dann, nein, deswegen rufe ich dich ja an. Und dann sage ich ihnen, well, du hast eine Erfahrung gemacht, wo du deinen Sinnen spirituelle Eindrücke gegeben hast und auf diese Weise erlebt hast, wie sich dein spirituelles Dasein stärkte, wie sich deine spirituelle Person stärkte. Dann hast du aber dich nicht ausreichend beschützt und bist dann in eine ganz andere Umgebung gekommen, wo materielle Eindrücke sehr stark waren, also das, was du studierst zum Beispiel und die ganzen Rock'n'Roll-Konzerte, die du abends besuchst. Und dann ist auf diese Weise deine materielle Seite stärker geworden. Da du aber eine Person bist, die eine bestimmte spirituelle Entwicklung schon gemacht hat, sodass du jetzt in diesem Leben dich auf der spirituellen Ebene beschäftigen möchtest, kannst du so nicht zufrieden sein. Du kannst nicht mit einer, wie soll ich mich ausdrücken, materiell stark ausgebildeten Seite zufrieden werden, weil du möchtest eigentlich spirituell weiterkommen. Du hast eine bestimmte Entwicklung gemacht, die dich bis zu dieser Stufe hingebracht hat. Und jetzt siehst du dich als ein spiritueller Mensch an und du wirst nicht zufrieden werden dadurch. Du musst es also schaffen, wie du weiterhin auch in Köln deine spirituelle Seite nährst und stärkst. Das heißt, spirituelle, wie soll ich mich ausdrücken, Eindrücke konsumierst, wenn man mal so sagen will. Ich weiß, konsumieren hat einen schlechten Anstrich in einer Stadt, wo in Berlin, wo jeder, fast jeder konsumiert, von morgens bis abends. Aber seht es mal so, man muss einfach sich entscheiden, was für Nahrung man sich zuführt, um dann zu sehen, was sich in seinem Leben stärkt oder was schwächer wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nun, um zu dem Schritt zu kommen, dass wir einfach mehr und mehr dazu übergehen, uns spirituell zu ernähren, da muss man ein gewisses Vertrauen haben. Ich habe mal vor einiger Zeit Anhänger von einer bestimmten Richtung, die heißt die pranarische Richtung, soweit ich weiß, getroffen. Die sammeln sich um eine australische Frau, Jasmohin, die in Indien mit den Yogis lebte und Yogis traf, die sich nur aus Prana ernähren, das heißt der feinen Energie, die in der Luft liegt. Die sind nicht davon abhängig, mehr Speisen zu essen und sie dann durch diesen mühseligen und manchmal beschämenden Verdauungstrakt hindurch zu jagen. Ich habe solche Yogis auch in Höhlen im Himalaya gesehen. Auf dem Wege nach Murtinath sieht man diese Höhlen. Nishingapriya, in deinem Zimmer sind so Bilder von auf dem Wege nach Murtinath. Hast du die Höhlen auch gesehen? Ja. Die waren so sah fast wie brüchig aus, aber die waren wirklich in den Stein hineingebrochen worden. Und diese Yogis, was die machen, ist, die lassen sich von ihren Verwandten bis zu der Bergeskuppe begleiten und lassen sich dann abseilen in so Bastkörben, bis sie zu diesen Höhlen kommen und gehen in diese Höhlen hinein und dann gibt es nur noch eines, Prana-Nahrung und natürlich Meditation. Was die auch machen, ist eine bestimmte Atemtechnik, die ich jetzt auch gelernt habe, weil mir immer so kalt ist, die heißt die Agnisara. Da atmet man und plötzlich wird man ganz warm und schwitzt. Ist toll, wenn man mal kein Geld zur Zentralheizung hat. Also ist wirklich gut. So, die machen also, und da hat sich also von dieser Kunst dieser Yogis eine Richtung im Westen gebildet, an denen auch Devotees sehr interessiert mal waren, einige. Braucht man wirklich nichts mehr zu essen und kriegt seine Energie aus der Luft heraus durch Atmen. So, es braucht, aber darauf wird immer darauf hingewiesen, eine gewisse Art von Vertrauen, wenn man umschaltet. Ihr könnt euch das vorstellen, wir sind es so gewohnt, alle, also das Feuer hört ja nie auf, das Verbrennungsfeuer, wisst ihr das? Das ist den ganzen Tag und auch in der Nacht am Brennen. Und die Veden sagen, wenn das ausgebrannt ist, dann stirbst du. Es ist wie eine Turbine, die immer was kriegt. So sind wir aufgewachsen und so sind wir auch gebildet. So, umzuschalten auf diese Prana-Nahrung braucht unglaublich viel Vertrauen. Stell dich mal so einen Yogi vor, der seinen Verwandten sagt, jetzt seilt mich ab, ich gehe da in die Höhle herein. Der hat ja auch kein Mobiltelefon wie in Berlin dabei, nicht, wo er sich dann vielleicht vom Himalaya Party Service jeden Tag eine Pizza runterseilen lässt. Nicht? Der ist da einfach und dazu gehört einiges an Vertrauen, finde ich. Nicht? Auch wenn man diesen Vorgang, den diese Jasmin dort entwickelt hat, praktiziert. Also ich habe schon mit einigen gesprochen. Musst du erstmal Vertrauen haben, dass du existieren kannst, auch ohne physische Nahrung. Also du musst deswegen viel beten und viel für dich alleine sein und dann funktioniert dieser Umsprung. Und so ist es auch, wenn wir unser spirituelles Leben ernsthaft antreten wollen, ganz wichtig, weil wir auch so einen Wechsel machen wollen. Wir wollen jetzt spirituelle Nahrung haben um unseren spirituellen Körper heranzubilden, ist sehr viel Vertrauen erstmal nötig. Versteht ihr diese Analogie? Auch hier schalten wir ja um. Wir wollen mehr auf der spirituellen Ebene aktiv werden. Und vor einiger Zeit, also Prabhupada hatte einmal eine Vorlesung über dieses Vertrauen gegeben, welches nötig ist, um wirklich in den spirituellen Bereich Eingang zu finden. Und er hatte eine sehr interessante Geschichte erzählt, die ich neulich aus irgendeinem Grunde wieder einmal aufgabelte und ich suchte nach der und fand sie dann und möchte sie euch heute auch erzählen. Eine Geschichte über Vertrauen. Okay. Die Geschichte handelt von einem kleinen Jungen in Südindien, der in einem entlegenen Teil des Waldes lebte, also so eine Art Lichtung, und jeden Tag eine gute Strecke von 5 Kilometern zurücklegen musste, um zu seiner Schule zu kommen, wo er als Brahmane ausgebildet wurde. Nur eines Tages ging er durch den Wald hindurch und bemerkte in dem Bambusdickicht einen Tiger. Der Tiger hatte zum Glück gegessen und war also nicht aggressiv. Der Junge beschleunigte seine Schritte, aber ab diesem Zeitpunkt war für ihn jedes verdächtige Geräusch, was er auf seinem Schulweg hörte, ein Anzeichen, dass der Tiger auf Jagd war, auf der Jagd nach ihm. Eines Tages konnte er einfach nicht mehr seinen Schulgang fortsetzen und ging zu seiner Mutter und sagte: Mutter, in dem Dickicht habe ich einen Tiger gesehen. Wie komme ich zur... Ich kann einfach vor Angst nicht mehr den Schulweg machen. Da sagte die Mutter: Weißt du nicht, dass du einen Freund hast? Im Wald. Nein, das ist mir bisher noch nicht aufgefallen, sagte der Junge. Dein Freund heißt Gopal. Er ist überall gegenwärtig. In jedem Atom. Und auch im Bambusdickicht. Und ganz gewiss auch in dem Herzen des Tigers. Wenn du Angst hast, ruf einfach nach Gopal, der überall gegenwärtig ist. Der Junge dachte sich, also ich kann es ja einmal ausprobieren, denn er wollte zu der Schule, um seine Schulfreunde zu sehen. Und ging also durch den Dickicht. Als er dann ein verdächtiges Krachen hörte, rief er ganz laut: Gopal! Und noch einmal: Gopal! Da manifestierte sich vor ihm der wunderschöne Gopal. Martin, er hatte eine Farbe wie eine frisch aufgezogene Monsunwolke, eine wunderschöne Feder und ein sehr verschmitztes Lächeln um die. Das ist immer Krishnas Eigenart. Du hast mich gerufen. Ja, sagte der Junge, ich kenne dich jetzt noch nicht so gut, aber meine Mutter sagte mir, dass wo du seist, da wäre kein Problem, insbesondere keine Angst. Kannst du mir nicht den Gefallen tun und vielleicht mit mir diese, es sind noch etwa eine halbe Stunde gehen, mit mir zusammen durch den Dschungel gehen? Gerne, sagte Gopal. Und sie sprachen miteinander und sprachen. Und als sie zum Dorfrand, also zum, nicht Dorfrand, ja doch auch Dorfrand und Dschungelrand gekommen war, verabschiedete sich Krishna und sagte: Ich muss jetzt gehen. Ich bin nur da, wo mich die Menschen wünschen. Und die meisten wollen mich weit weg haben, irgendwo, wo ich nicht störe. Also ich gehe zurück in meinen Dschungel. Komisch, dachte der Junge. Aber jedes Mal, wenn er Angst hatte, rief er nach Gopal. Jedes Mal, wenn er Schutz brauchte und Beistand, rief er ganz laut. Und nach nur zweimal rufen kam Gopal, der unglaublich gerne Gemeinschaft haben wollte, so schien es, und begleitete ihn durch den Dschungel. Eines Tages nun, und hier wendet sich unsere Geschichte und nimmt eine etwas dramatische Wende, eines Tages nun sagte der Lehrer, er wolle ein großes Festival feiern zu Ehren der Göttin der Gelehrsamkeit, zu Ehren von Mutter Saraswati. Und um das Festival zu, also auszurichten, sagte er, bräuchte er von jedem seiner Schüler 50 Paisa, das ist ein halber Rupie, ganz wenig in unserer Währung, aber ganz viel für arme Leute. Er sagte auch, dass er nur bereit sei, seine Lehrtätigkeit fortzusetzen für Menschen, die ihm 50 Paisa gaben. Er wollte also unbedingt ein schönes Festival machen und allerlei Dinge dazu einkaufen. Als der Junge nach Hause kam, sagte er zu seiner Mutter, Mutter, ich muss morgen einen halben Rupi mitbringen. Ein Fest zur Göttin Saraswati. Mein Lehrer hat diesen Betrag eingefordert. Oh, sagte die Mutter. Wir haben keinen halben Rupi. Der Sohn wurde ganz verzweifelt. Die Mutter sagt, verzweifel nicht, frag deinen Gopal im Wald. Der hat vielleicht einen halben Rupi. So ging also der Junge wieder in den Wald hinein am nächsten Morgen und rief ganz laut, Gopal! Oh Gopal! Und wieder kam Krishna lächelnd, sagte, ja, was ist das Thema dieses Mal? Krishna hatte sich eingerichtet, mit dem Kleinen zu sprechen auf dem Wege zur Schule. Nein, diesmal gibt es kein Gesprächsthema. Diesmal gibt es ein Handlungsthema. Ein halben Rupi brauche ich für das Festival zu Saraswati. Oh, dachte Gopal Krishna. Das ist schwierig. Also ich lebe ja im Wald. Ich habe keinen halben Rupi. Aber lass mich mal scharf nachdenken. Ja! Und Krishna tüterte in seinem Gürtel herum und gab einen kleinen Becher aus einem Blatt. Er brachte einen kleinen Becher aus einem Blatt heraus. Und dieser Becher war bis zur Hälfte mit Joghurt gefüllt. Ich bin ein Kuhhirtenjunge und ich habe ein bisschen frischen Joghurt. Nimm diesen Joghurt. Der kann auf dem Festival gut gebraucht werden. Der Junge sagte ja, ging mit dem Becher zu seinem Lehrer und sagte, ich habe keinen halben Rupi, aber dafür habe ich von meinem Freund einen halben Becher Joghurt bekommen. So können wir feiern. Der Lehrer war aber sehr, sehr erbost, zog dem Jungen am Ohr, dass er quäkte, und nahm den Becher vor seinen Augen und schüttete ihn langsam aus, um ihm zu zeigen, was ist denn der Nutzen von deinem Joghurt. Der Joghurt träufelte aus dem Becher heraus, machte eine weiße Lache auf dem Boden. Und dann jedoch geschah das Wunder. Aus dem Joghurtbecher kam eine unbegrenzte Menge von Joghurt. Bald war der ganze Innenhof von Joghurt eingedeckt. Es wurde schwierig, im Innenhof zu gehen vor lauter Joghurt. Es war wie eine Badewanne aus Joghurt, voll gefüllt und so weiter. Der Lehrer sagte, woher hast du denn diesen magischen Becher? Der Junge sagte, was kann ich sagen, mein Freund hat ihn mir gegeben, der hat immer so verschmitzt gelächelt. Oh, sagte der Lehrer, wer ist denn dein Freund? Gopal! Gopal, 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 Krishna? Ist es Krishna? Ich weiß nicht. Wie sieht er denn aus? Sagte fragte der Lehrer. Und der Junge beschrieb dem Lehrer die wunderschöne Form Krishnas. Und daraufhin war der Lehrer sehr verlegen. Es tat ihm sehr leid und das Festival wurde zu einem Joghurt-Festival, denn der Becher gab nur noch Joghurt. in einem fort, wenn immer er geschickt wurde. Also, so ist euch schon mal Gopal erschienen? Ja.
Kurz überlegen.
Als ihr durch den Großstadtdschungel eures Lebens gegangen seid, als ihr irgendwelche Bedürfnisse hattet, als irgendwelche Lücken in eurer Persönlichkeit offen, klaffend dalagen und unbedingt gefüllt werden mussten. Gopal erscheint dann, wenn man nach ihm ruft, und zwar mit Vertrauen. Ohne Vertrauen erscheint er einfach nicht. Dieses Shraddha oder dieses Vertrauen ist sehr, sehr machtvoll. Und wenn es im Herzen eines Menschen gegenwärtig ist, bekommt dieser Mensch übernatürliche Hilfe. Wenn das Vertrauen jedoch nicht im Herzen gegenwärtig ist, gibt es nicht die Hilfe, die wir als bedingte Seelen in dieser Welt brauchen. Und dann sind wir sehr auf uns alleine gestellt. Also ich möchte euch heute ganz kurz etwas präsentieren, worüber ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe. Nämlich etwas, was einem helfen kann, dieses Vertrauen aufzubringen, sodass man plötzlich auch auf diese übernatürliche Hilfe rechnen kann. Offensichtlich kann dieses Vertrauen nicht durch ein paar künstliche, ich will mal sagen, künstliche so Geisteseinstellungen gewonnen werden. Man kann sich nicht sagen, ab morgen habe ich jetzt Vertrauen und dann kommt man in so eine Situation, wo man herausgefordert ist und merkt, es ist doch nicht da. Wir müssen etwas tun, was dieses Vertrauen heranwachsen lässt in unserem Leben. Und da komme ich zu einem alten Punkt, den ich schon oft in Vorträgen erwähnt habe, den Punkt mit dem spirituellen Kreis. Es ist im spirituellen Leben so wichtig, dass man dafür sorgt, dass man von einem spirituellen Kreis umgeben ist und getragen ist. Und mit diesem spirituellen Kreis meine ich nicht einen Kreis von Menschen, den wir zu unserem Freundeskreis zählen müssen. Das ist auch etwas sehr Schönes und Wichtiges. Mit dem spirituellen Kreis meine ich einfach so unsere Grundstimmung im spirituellen Leben. Wenn diese Grundstimmung sehr, sehr spirituell angereichert ist, wenn wir sehr viel spirituelle Kraft in uns spüren, sehr viel Überzeugung, dann glühen wir fast. Nicht? Denn ihr wisst, in alten heiligen Bildern, ich schaue mal, ob wir hier auch solche Bilder haben, aber vielfach in Bildern ist es so dargestellt, dass so um Heilige oder auch um Krishna so ein Heiligenschein abgebildet ist. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Prabhupada hatte einmal in San Francisco einen Morgenspaziergang unternommen und dann ist neben ihm ein Polizeiwagen so im Schritttempo parallel gefahren und schließlich ist der wachhabende Polizeioffizier aus dem Wagen rausgesprungen und hat zu Prabhupada gesagt, Sir, wissen Sie, dass Sie glühen? Wissen Sie, dass Sie glühen? Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist zu glühen, aber es war, glaube ich, eher so, dass das für ihn sehr ungewöhnlich war. Es war also keine Frage von Genehmigungen oder so. Wissen Sie, dass Sie glühen? Prabhupada sagte so auf seine Art, That's all right. Das ist schon okay so. That's all right. Man kann das merken, wenn man Menschen trifft, die im spirituellen Leben verankert sind. Die haben eine Art Ausstrahlung um sich herum, die ganz, ganz anders ist und die einen so ein bisschen verlegen auch ruhig macht. Also man wird fast ein bisschen verlegen. Und so, weil es eine ganz andere Ausstrahlung ist. Und diesen spirituellen Kreis zu nähren, das ist ganz, ganz wichtig, auch für uns besonders in einer Stadt wie Berlin. Also ich muss euch wirklich sagen, Berlin ist eine Stadt, wo du deinen spirituellen Kreis absolut brauchst. Wenn der nicht da ist, wirst du ausgesaucht wie eine Limone. Limone oder gibt's Tomate. Eine Tomate. Ja, eine Tomate. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch selbstkritisch werden und uns ein bisschen überlegen, wie stark ist mein spiritueller Kreis. Du kannst das sehr leicht rausfinden, indem du einfach merkst, wie stabil bin ich in mir oder wie irritierbar bin ich. Wie glücklich bin ich in mir oder wie unglücklich bin ich. Wie oft denke ich und vertraue ich in Krishna oder wie oft ist Krishna einfach von mir abwesend, nicht? In meinem Gedanken und in meinem Herzen. Das kann man sehr leicht ausfindig machen. Das ist nicht sehr schwierig. Das ist so einfach wie sein Fieber zu messen. Man tut so ein Thermometer unter die Achsel tun und nach einer gewissen Zeit kann man es rausnehmen und seine Temperatur ablesen. So ist es auch mit dem spirituellen Kreis. Man kann seine eigene spirituelle Stärke durchaus messen, indem man ein paar einfache Fragen stellt. Wie angehaftet bin ich zum Beispiel ans materielle Leben? Oder wie viel Liebe ist in meinem Herzen? Das ist auch eine gute Sache. Liebe zu Krishna, Anhaftung zu Krishna und solche Dinge. Ich denke, sehr oft sind wir nicht gewillt, diese Fragen zu stellen, weil wir einfach eingeschaltet sind, dass wir sagen, ich komme schon irgendwie durch und das geht schon irgendwie und ich bin ein starker Mensch und jeder muss mal Leid auslöffeln und jetzt wollen wir mal ein bisschen praktisch sein. Aber ich denke, viel zu oft tut ein Devotee diese Fragen einfach nicht stellen und dann sehr unnötig leiden. Denn es gibt ja Mittel, um den spirituellen Kreis aufs Neue zu aufzufüllen. In dem Ramayana finden wir dieses Bild oder diese Erzählung vom Lakshman Rekha, dem Kreis des Lakshmans. Wisst ihr noch, als Sita Devi im Wald war und Rama sie verließ, da ging auch wollte auch Lakshman losgehen, aber bevor Lakshman Sita verließ, hat er mit seinem Bogen einen Kreis in den Waldboden gezeichnet, der bekannt geworden ist als Lakshman Rekha, der Kreis des Lakshmans. Als dann Lakshman sagte dann zu Sita, verlass diesen Kreis bloß nicht. Im Augenblick, wo du diesen Kreis verlässt, droht dir große Gefahr. Und dann ging er los, um nach Rama zu suchen. Als Lakshman eine gehörige Strecke im Wald war, kam der zehnköpfige Ravana aus dem Dickicht hervorgetreten. Er wollte nämlich Sita entführen. Der ging, hatte sich verkleidet in die Kleidung eines Bettelmönches und hatte auch seine zehn Köpfe verschwinden lassen, sodass es nicht gleich so unheimlich aussah. Ging dann hin zu und wollte über den Kreis zu Sita gehen. Aber so wie er über den Kreis nahe kam, brannte eine Feuersbrunst auf und warf ihn zurück. Denn er konnte den Lakshman Rekha nicht überqueren. Der Lakshman Rekha war ein Schutzkreis, der die Sita beschützte und ernährte. So ist es, glaube ich, auch für uns sehr wichtig, uns zu erkundigen, ob es möglich für uns ist, einen solchen Kreis, einen Lakshman Rekha, um uns herum zu bauen. Das ist eine wichtige Frage. Denn ohne diesen Kreis sind wir sehr leicht von den Fremdeinflüssen, besonders von so einer Stadt von Berlin, wo so viel Karma ist. Also das ist eine Karma-Küche hier, das dunstet und furzt und rülpst nach Karma von morgens bis abends. hier, entschuldigt die etwas norddeutschen Ausdrücke, aber man kann es nur so ausdrücken. Es brodelt hier. Da sind so viele Menschen zusammengekommen mit so starken materiellen Wünschen, die sie zu zum Teil extreme Handlungen antreiben, die auch extreme Reaktionen mit sich bringen. Und es ist sehr intensiv einfach. Also ich merke das, als ich gestern, waren wir sehr spät hier reingefahren nach Berlin und ich hatte geschlafen im Auto. Plötzlich spürte ich diese typischen Albträume, die ich jedes Mal kriege, wenn ich nach Berlin reinkomme. Bin dann so rausgekommen aus dem Wagen und sah den Fernsehturm vor mir. Also wir waren in Berlin angekommen. Es ist wirklich wahr. Das kann jeder feinfühlige Mensch spüren. Es ist einfach hier sehr viel historisches und neuzeitliches Leid gebannt an einem Ort. Ich merkte dann, wie ich aufwachte und wie ich den Morgen zubrachte, immer wieder sehr, sehr traurige Gedanken, sehr uninspirierende Gedanken, sehr sorgenvolle Gedanken und fragte dann, was ist denn los? Ich bin doch eigentlich von heiterer Natur, ein Wassermann mit aufsteigender Tendenz zum Freudvollen, nicht? Also was ist bloß los? Und ich dachte, ich bin in Berlin. Und da ist mir dann sehr bewusst geworden, jetzt ist es sehr wichtig, deinen spirituellen Kreis zu aufzubauen. Und ich bin noch nicht ganz fertig. Mein spiritueller Kreis hat immer noch Löcher wie ein Emmentaler Käse im Augenblick. Aber wir haben ja hier einen wunderschönen Schutzpatron. Und der Schutzpatron ist nicht richtig gesagt, aber wir haben hier Karanjana Nrisimha mit seinem Bogen und Krishna Balaram. Und wir haben dann einen sehr schönen Tag, einen sehr bewussten Morgen hier verbracht, wo wir sehr bewusst gechantet haben. Ich möchte euch an dieser Stelle, weil ihr meistens praktizierende spirituelle Menschen seid, nicht sagen wir mal groß sagen, was ihr tun könnt, um euren spirituellen Kreis zu füllen. Doch ich möchte natürlich etwas dazu sagen, was ich sagen wollte. Ich möchte nicht zu den Praktiken oder Übungen etwas sagen, die ihr bereits macht. Das Chanten der Heiligen Namen ist natürlich ein ganz, ganz starkes Mittel. Es ist fast wie eine Tankstelle, die unseren spirituellen Kreis auftankt. Besonders wenn man so chantet, wie ich eben versucht habe, euch zu inspirieren, um zu chanten. Dass man einfach nicht mit den Worten nur chantet, sondern dass der Geist mitchantet. Ich fixiere meinen Geist im Chanten durch einige spirituelle Techniken, die ihr nachlesen könnt oder auch worüber ich jetzt nicht so sprechen möchte, weil es sonst zu lange wird. Was ich aber auch merke, wie sich der spirituelle Kreis immer sehr schnell füllt, ist, wenn man eine bestimmte Technik macht, die ich jetzt bei Raghunath Das Goswami gelesen habe. Raghunath Das Goswami hat eine sehr starke spirituelle Technik empfohlen, die ich heute euch vorstellen möchte. Wer von euch kann reiten, wenn ich fragen darf? Du? Ja? Yusara, du bestimmt auch ein bisschen? Nee? Nee? Herr Engard? No? Can you ride? You can ride a horse? No? Ich hatte vorher ein Pferd, das hieß Max. Wo ich wohnte, auf der Insel Fehmarn. Und ich hatte dann so, ja, bin geritten, meistens ohne Sattel. weil ich ein bisschen abenteuerlich ausgestattet bin von der Natur her. Und vor einiger Zeit bin ich einmal in, waren wir auf einer Pilgerreise im Himalaya, mussten noch ziemlich lange laufen und wir waren gerade in diesem Gandaki-Tal, wo man nur, wo kein fester Pfad war, jedenfalls waren wir abgekommen vom Pfad. Da waren nur solche Brockensteine und das war unglaublich mühselig, sich da vorzubewegen. Und dann hatten wir noch Trinkwasser dabei und ach, Krishna. Plötzlich überholte mich so ein, sah aus wie ein Tibeter auf seinem kleinen Bergpferd. Das hörte ich so anklappern und er hatte dieses Pferd so einen tollen Pferdeschmuck am Hals und ist mit voller Kraft an mir vorbei. Und ich sah das und habe gerade meine Finger so hingebracht, ich wollte sofort mittrempen. Aber der war so schnell und hat auch nicht damit gerechnet, dass er noch einen zweiten mitnehmen würde. Jedenfalls, als er dann so weggaloppierte, habe ich zu mir gedacht, ich wünschte mir jetzt, mein Max wäre da. Dann würde ich mit dem Max dem hinterher und so weiter. Und ganz schnell am Ziel ankommen. Aber jetzt muss ich noch 4 Stunden wandern und ich habe schon Blasen und überhaupt keine Inspiration mehr. Es wird einfach zu weit an einem Tag für einen Tag für normalen Menschen und so. Also. Und dann las ich an dem Abend, ich kam dann irgendwann an, las ich einen Text, der mich sehr inspirierte. Dort sagt Raghunath Das Goswami, spricht von einem anderen Pferd. Er sagt, wann werde ich das Pferd des schnellen Gedankenfluges von Rupa Goswami besteigen können und auf diesem Vers sehr schnell zu dem meinem geliebten göttlichen Paar Radha und Krishna galoppieren. Versteht ihr die Idee? When will I go on the swift horse of Rupa Goswami's thought, which will bring me to my beloved goal, Radha and Krishna? This is a prayer, das ist ein Gebet. Und als ich das so las, erinnerte ich mich erstmal an Max und an den Tibeter, aber dann wurde mir bald sehr schnell die essentielle Lehre dieses Verses bewusst. Wenn wir es schaffen können, unseren Geist plötzlich auf das Pferd eines hohen spirituellen Gedankenfluges heraufzubringen, dann kann uns dieser Gedankenflug oder diese spirituelle Inspiration, wenn ihr so wollt, sicherlich sehr schnell von der materiellen Ebene auf die spirituelle Ebene bringen. Allerdings ist eines nötig. Da werde ich gleich von sprechen. Der Text spricht also davon, wenn ich spirituelle Texte lese, wie zum Beispiel den Sharanagati oder das Gitavali oder andere sehr machtvolle Gebete, können mich diese Gebete sehr schnell auf die spirituelle Ebene bringen. Das müsst ihr mal probieren. Ihr setzt euch hin, ihr fühlt euch normal und ihr setzt dann diese Technik an, dass ihr versucht, in diese spirituellen Texte reinzugehen und euch von den Texten erheben zu lassen auf die spirituelle Ebene. Dazu ist jedoch eines nötig. Wenn wir reiten, ist es sehr wichtig, dass die Bewegungen des Pferdes zu deinen eigenen Bewegungen werden. Besonders wenn du ohne Sattel reitest, ist das absolut, das ist die ganze Kunst. Du musst einfach das in deinem Geiste hinkriegen, dass du jetzt dich mit dem Pferd verbindest. Deswegen ist es gut, dem Pferd einen Apfel zu geben, es zu streicheln, denn es wird jetzt eine Einheit in den Bewegungen geben. Und wenn du dann reitest und das Pferd geht los, dann musst du in den Schwung reinkommen. Du musst einfach in den Zwingen des Pferdes reinkommen oder in den Rhythmus des Pferdes reinkommen. Und wenn das dann da ist, kannst du tagelang reiten, ohne abgeschüttelt zu werden. Und das ist wie eine Sache. Du fühlst dich wie ein Zentaurer nach einiger Zeit. Halb Mensch, halb Pferd. Es gibt halb Mensch, halb Löwe, es gibt aber auch halb Mensch, halb Pferd in der deutschen Sagenwelt. Das ist sehr wichtig. Wenn du diese heiligen Texte liest, wie zum Beispiel das Sharanagati von Bhaktivinoda Thakur, ist es ganz wichtig, dass dein Geist in dieser Bewegung, in dieser Schwingung der Texte drin ist. Und dann passiert Unglaubliches. Genau das ist auch wichtig, wenn du wichtig, wenn du chantest. Wenn dein Geist hier ist und das Mantra hier, also zwei getrennte Dinge sind, dann kommst du nicht, sagen wir mal, die Kraft des Mantras bringt dich nicht voran. Das ist ein Riesenproblem für viele westliche Chanter und für mich auch sehr oft, ehrlich gesagt, dass ich einfach so gedankenlos diese Praxis mache. Aber wenn du das eins machst, dann ist wirklich eine unglaubliche Kraft da. Und ich möchte euch gerne das mal zeigen. Wir hatten hier Nishinga Priya, ich hatte hier morgens das Sharanagati gelesen, es war auf der Holzkiste, dieses blaue Buch. Wo? Oh ja, da. Ich will euch mal einen schönen Text raussuchen, dass wir mal sehen, ob wir das hinkriegen. Danke. Danke. Irmgard, ne? Irmela. Ich krieg's. Ich bin entschlossen und ich krieg's hin. Ja. So, hier habe ich. Wollt ihr was Fortgeschrittenes oder was für Anfänger? Für Anfänger und für Fortgeschrittene. Beides. Gut.
Den fortgeschrittenen Anfänger würde ich noch.
Den fortgeschrittenen. Ja. Gut. Der ist gut hier, hier ist. Nun habe ich, also es ist jetzt ein Gebet und wir versuchen jetzt mit unserem Geist mal der Stimme des Autoren dieses Gebetes nachzugehen. Ja? Wir sind so wie jemand, der sich auf ein Pferd hinaufsetzt und versucht eins zu werden mit den Gemütsstimmungen und den Bewegungen dieses Saches. Das ist ein sehr schöner Text aus dem Sharanagati. Nun habe ich verstanden, o Herr, dass du es bist, der alles Leid und alle Furcht von mir nehmen kann. Ich habe mich hingegeben und auch all das, was ich mein Eigen nenne. Ich habe es vor dich niedergelegt und mich jetzt deinem Schutz anvertraut. Deine Lotusfüße, o Herr, werden mir sicherlich Schutz gewähren. Es gibt keinen anderen Schutz in dieser Welt von Geburt und Tod. Jetzt endlich weiß ich, dass ich dein ewiger Diener bin. Nun liegt die Verantwortung für mich ganz bei dir. So lange war ich unabhängig von dir. Und in dieser Zeit, wo ich mich von dir getrennt habe, habe ich nichts außer Leid erfahren. Doch jetzt, wo ich deine Füße angenommen, also wo ich dich angenommen habe, ist all mein Leid weit von mir weggegangen. Also das ist ihr könntet sagen, es ist so ein Gedicht, was in diese Thematik reinkommt. Das ist eine Einsicht, eine Erkenntnis, die in einem herangereift worden ist und die einen plötzlich frei macht von allem Leid und auch von den Sorgen, weil man weiß, Krishna ist für mich zuständig, ich bin unter seinem Schutz. Das ist jetzt ein sehr schön. Jetzt gibt es in dieser Hinsicht noch ein Gedicht, was dieses Thema aufnimmt, aber auf eine sehr feine und sehr, sehr spirituelle Art und Weise. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir alle zwei Körper haben. Dieser materielle, physische Körper und damit unsere körperliche Identität, aber dann auch eine spirituelle Identität. Wann werde ich, als wäre ein Blitz in mein Bewusstsein eingeschlagen, meine grobstoffliche, körperliche Identität vergessen? dann werde ich plötzlich das wunderschöne Königreich Gottes sehen, voll mit ewigen spiritueller Glückseligkeit. Dann werde ich mich sehen, wie ich in diesem Königreich zur Yamuna hingehe und Wasser aus der Yamuna trinke. Wann werde ich das göttliche Paar Radha und Krishna mit meinen eigenen Augen sehen? Bezaubert von erhabener Liebe werde ich Radharanis Herrlichkeiten preisen, wie ein Verrückter. Haribol! Yes! Wenn ein Blitz aufleuchtet, vergeht ja die Dunkelheitsrealität. Und plötzlich baut sich etwas vor uns auf, was wir vorher nicht gesehen haben, was aber schon immer da war. Nicht? So wünscht sich der Devotee einfach eine Erkenntnis, die plötzlich diese ganze Unwissenheit, die ihn umgibt, auslöscht und die immer vorhandene spirituelle Wirklichkeit vor seinen Augen entstehen lässt. Schön, ne? Also, man kann in diese Thematik wirklich hereingehen und sich wirklich da rein fixieren. Und es ist mir klar, weil das sind sehr persönliche Themen, dass es nicht so leicht möglich ist, jetzt hier in unserem kleinen Kreis. Aber wenn ihr das zu Hause einmal tut oder im Tempel macht und einfach versucht, mit großem Vertrauen diesem Gedankengang zu folgen und euch zu leiten zu lassen aus der Wirklichkeit, die zu eurer Wirklichkeit geworden ist, aufgrund von den Anhaftungen, die wir haben an dieses materielle Leben, dann kann man erleben, dass man aus dieser Wirklichkeit hervor in eine andere reingeht. Yes. Hare Krishna. Prabhupada, wenn immer Prabhupada alleine für sich ein bisschen Zeit hatte, hat man ihn in seinem Zimmer gehört, wie er mit seinem Harmonium spielte und diese Lieder von vor sich hin sang. Manchmal hat er auch Leute empfangen, hohe Leute dieser Welt, also Politiker, habe ich einmal in Schweden gesehen, und da hat er gesagt, ich möchte Ihnen etwas singen. Und Prabhupada hat sein Harmonium genommen und hat einfach diese erhabenen Gedichte oder Lieder oder Meditation gesungen für 1,5 Stunden. Die Leute konnten nicht weggehen, weil man ja nicht unhöflich ist. Und haben dann auf diese Art und Weise die Kraft dieser Texte gespürt, nicht nach einer gewissen Zeit. Also, ich sah das auch so, wir kamen hier und setzten uns hin und dann haben wir gechantet, und nachdem wir gechantet hatten, war eine ganz andere Atmosphäre da. Also das hat man richtig registriert. Die Gedankenwellen wurden ein bisschen ruhiger. Berlin wurde langsam ein bisschen aus den Fenstern gedrückt. Und eine spirituelle Atmosphäre kam auf. Ein spiritueller Kreis hat sich gebildet. Ein spirituelles Feld hat sich aufgebaut. Das ist so wichtig, dieser Punkt, dass ich euch wirklich bitten möchte, für euch einmal ein bisschen damit auszuprobieren. Wir haben jetzt in Goloka Dham 2 Tage einen Intensivkursus gehabt mit so einem Yoga-System, Atma-Yoga, wo Kundalini-Yoga, dann, wie heißt das, Pranayama-Yoga und so weiter, und so kombiniert wird, dass es Bewusstseins-Shifts gibt. Da wollte ich mit dir noch drüber sprechen, Yusara, weil du natürlich auch an der Veränderung des Bewusstseins arbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, Yusara macht sehr viele Kurse in ganz Deutschland über, ja, wo sie auf ihre Weise versucht, die Leute auf eine, ja, zu anderen Einstellung und Wahrnehmung zu bringen. Und da gibt es in der Yoga-Psychologie unglaubliche Dinge, die also du unbedingt noch in deinem Repertoire vielleicht einbringen kannst, so vorsichtig und mit den Managern von Siemens oder Bosch. Jetzt machen wir Yoga, meine Herren. Ja, und das ist es ist sehr wichtig, dass wir anfangen, bei uns was zu machen. Also da in diesem Atma-Yoga hat man das auch gemerkt, wie man tatsächlich sein Bewusstsein verändern kann und einen spirituellen Kreis um sich herum aufbaut, der einen wirklich begleitet, wie sein Schatten dann. Ne? Und der immer mit einem da ist, der einen beschützt und der einen auch ernährt. Gut, ich hoffe, dass das nicht so ungewöhnlich oder zu mystisch klang, aber ich glaube, das kann man nachvollziehen. Nicht? Also, es ist so ein bisschen wie die eigene Gesundheit, der spirituelle Kreis. Manchmal weiß man, dass man nicht so gesund ist und sich dann leicht verkühlen kann und leicht eine Erkältung zuzieht. Und das andere Mal ist das Immunsystem unglaublich stark. Und dann kann man überall hingehen, dann kann man alles machen, dann kann man mit einem T-Shirt auf dem Kudamm Kehrte anmachen für 4 Stunden und nichts passiert. Aber wenn das Immunsystem schwach ist, kann man schon auf dem Weg zum Kudamm, wenn einer in der U-Bahn hustet, gleich einen schlimmen Halskatarrh bekommen. Ja, so muss man einfach dafür sehen, dass die spirituelle Gesundheit stimmt, dass der spirituelle Kreis stimmt. Und dazu gibt es eben Übungen, die einem helfen, das aufzufrischen. Ich habe euch heute eine besonders vorgetragen, weil ihr die anderen ja schon macht. Ihr chantet und klar, man kann das verbessern und ich glaube, daran arbeiten auch die Einzelnen. Und so. Was dann aber genauso wichtig ist, und damit komme ich fast zum zweiten Teil dieser kleinen Vorlesung, war es ja nicht, dieser kleinen Erzählrunde, ist den spirituellen Kreis, wenn er einmal aufgebaut ist, zu versiegeln. Versiegeln? Wenn du kannst nicht einen Luftballon aufbauen, ohne dann den, wie sagt man dazu, den Knoten zu machen. Nicht? Also wenn du deinen spirituellen Kreis aufbaust, aber nicht einen Knoten da hinkriegst, dann verlässt dich das alles wie Wasser in was oder wie Luft, was aus einem unverknoteten Luftballon herauskommt. Und diese Versiegelung, also ich kann wiederum nur sprechen von den eigenen Umsätzen der Heiligen Schriften, ist wirklich der gute Austausch mit spirituellen Menschen. Das macht einen dicht irgendwo, das hält. Und dass man grundsätzlich während des Tages nicht plötzlich abschaltet und ganz und gar die spirituelle Ausrichtung verliert. Du musst auf der spirituellen Ebene bleiben, auch wenn du durch Berlin gehst und durchs Leben hindurchgehst. Du musst darüber meditieren, dass du eine ewige spirituelle Seele bist. Nicht? Sonst verliert man das alles wieder. Letzte Mal, als ich Prabhupada traf, waren auch mehrere deutsche Devotees dabei. Preto Prabhu war dabei, Haraka Prabhu, Vedavyas, Purujit und so weiter. Und Prabhupada saß dort ganz dünn. Es war irgendwie klar, dass er den Körper bald verlassen würde. Und er fragte so: "So, have you understood our philosophy?" Habt ihr unsere Philosophie verstanden? Und für Prabhupada war Philosophie nicht das gleiche, was es für den Westler ist. Das heißt, eine Art, die Welt zu betrachten vielleicht. Für ihn war es mehr nicht nur eine Betrachtung, sondern eine Lebensweise. Nicht? Eine Lebenskultur könnte man vielleicht noch besser sagen dazu. In Deutsch würden wir vielleicht so sagen, so habt ihr das verstanden, worum es uns geht. Und wir waren dann also durch diese Frage erstmal, wenn das der eigene spirituelle Meister so nachdrücklich fragt in einer Situation, wo er bald nicht mehr unter uns war, also wir waren alle, also ich konnte überhaupt nichts sagen. Ich war so sagen wir mal so, eingefrorenem Denken. Worum es uns geht, jetzt in einem Satz das sagen, das ist sehr schwer. Prabhupada guckte dann auf uns und wir alle schauten ihn so ein bisschen so an. Er sah wirklich sehr, sehr mager aus. Es war wirklich klar, dass er bald den Körper verlassen würde. Und wie so kleine Kinder, die ihren Vater angucken, geh nicht von uns, bleib bei uns, so in dieser Stimmung. Und Prabhupada, es muss also das aufgefallen sein, wie wir so mit einer fast kirchlich bittenden Art vor ihm saßen. Jetzt fragte er uns, habt ihr so eine philosophische Frage? Und wir wussten überhaupt nichts damit anzufangen. Und unsere Zuneigung und unser Bitten und unser Jammern kam ihm so entgegen und wurde auf halbem Wege von Prabhupads Antwort gestoppt. Er sagte, zuerst einmal müsst ihr verstehen, dass das Leben ewig ist. Er sagte, ich gehe ja nicht von euch weg. Ich sterbe nicht. Ich bin ewig. So, first of all, you have to understand that life is eternal. Da fängt alles an. Und ich glaube auch, wenn wir heute von spirituellem Kreis sprechen und dann auch vom Versiegeln des Kreises, es ist wichtig, dass man während des Lebens oder während des Daseins da durchgeht und sagt, ja, das Leben ist ewig. Was das bedeutet, ist, dass man die Ereignisse im Leben genauso sieht wie die aufbäumenden Blätter, die durch einen Herbststurm vor einem entstehen und oder hochkommen und dann wieder sich auf den Boden senken. Diese Sicht des Beobachters ist sehr wichtig. Ja, Hare Krishna. So, dann habe ich gerade das Brüderchen Schlaf abgeschüttelt. Ihr habt gemerkt, ich war wahnsinnig müde, wie ich unter euch trage. Und jetzt muss ich aber auch endlich einen Schlussstrich finden. Hare Krishna. Darf ich mal ganz kurz fragen, wie spät es ist? Ich glaube, du hast eine Uhr.
20 vor 7.
20 vor 7. Ja, dann würde ich sagen, ich habe dann ja nur noch 20. Ihr habt ein Rathayatra-Festival am 31. habe ich gesehen. Unglaublich nice. Ich bin auf dem Ozean. Irgendwo in.
Oh mein Guru, so in the ocean.
ich bin so. Wir haben da dieses Seminar auf der Schiffsreise. Also, wir machen eine Schiffsreise. Das ist vielleicht auch mal was für deine Leute. Also man kann sich zwei große Schiffe mieten, so Hansekoppen. Haben wir auch gemacht. Und dann machen wir Seminar auf dem See. Auf hoher See. Wenn ihr wollt, ich hatte mit Bhakti Charumaraj gesprochen heute am Telefon. Der wollte ursprünglich mitfahren, aber dann hat er sich das anders überlegt, weil wir mit hohem Seegang rechnen müssen. Und er ist ja so ein Zerbrechlicher. Er ist frei. Also man könnte ihm eine Nachricht nach Berlin, Zürich schicken, dass er dann vorbeikommt. Das wäre bestimmt eine gute Sache. Schön. Gut, ihr Lieben, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Haben wir noch was geplant von unserer Seite, Mishinga Priya? Habe ich fast gedacht. Ja, ich wollte das jetzt nicht so fragen. Und dann ist jeder begeistert, Prasadam zu essen. Und dann sagst du, oh, da haben wir nicht dran Also wir haben. Dann würde ich sagen, dass wir unseren Gästen Prasadam servieren. Wir müssen nämlich um 19 Uhr dann los. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich habe also nicht damit ich hatte mich gefreut, eben nicht einfach nur kurz nach Berlin zu kommen für den Abend und dann wieder zu verschwinden und noch euch zu sehen, aber ich wusste nicht, ob es für euch möglich ist, dass ihr euch die Zeit nimmt. Ist ja mitten in der beschäftigten Zeit und in Berlin ist man ja immer total aktiv. jede Minute und jede Sekunde. Schön. Ja, dann geben wir euch ein bisschen Fassade.
Nein, das ist, habe ich nur so spontan nachher gesagt. Das ist unglaublich. Weil hier alles aufgenommen wird, dann ist man ganz.